Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir die Bibel haben und zwar so vollkommen überliefert durch die Jahrtausende hindurch bis heute. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns lebt und uns führt und uns auch in alle Wahrheit einführen will. Öffne uns dein Wort auch an diesem Nachmittag und schenke du uns eine gesegnete Gemeinschaft unter deinem Schutz. Amen. Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem Thema die Geheimnisse des Reiches der Himmel beschäftigen. Schon früher an einem Bibelstudentag haben wir die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen behandelt und in jüngerer Vergangenheit in Herznach mit den 3 Geheimnissen in der Offenbarung. Und eben zu diesen 11 bereits behandelten Geheimnissen kommen noch hinzu die Geheimnisse, auch wieder in der Mehrzahl, des Reiches der Himmel. Das sind Geheimnisse, die wir insbesondere in den Evangelien finden. Wir müssen zuerst klären, was ist gemeint mit dem Begriff Geheimnis, wenn wir davon im Neuen Testament lesen? Die Antwort ist diese. Ein Geheimnis, griechisch Mysterion, ist im Neuen Testament eine göttliche Wahrheit, die zur Zeit des Alten Testaments verborgen war in Gott. Im Neuen Testament ist diese Wahrheit aber für die Erlösten enthüllt worden. Also für die Erlösten sollten diese Geheimnisse gar keine Geheimnisse mehr sein. Aber sie waren einmal. So lesen wir im Zusammenhang mit den Geheimnissen in den Paulusbriefen, in Kolosser 1, Vers 26. Es geht im Zusammenhang um das Geheimnis Christus in euch. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern oder Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also hier wird gesagt, in den früheren heilsgeschichtlichen Zeitaltern, durch all die Generationen der Menschheit hindurch, im Alten Testament war das Geheimnis verborgen. Und sehen wir den Kontrast, jetzt aber, neutestamentlich mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten, sagt Paulus, ist es geoffenbart worden. Epheser 3, Vers 5, da geht es um das Geheimnis des Christus. Das ist das Geheimnis des Leibes Christi. In dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern oder anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Auch da wieder der Kontrast, die früheren Generationen, jetzt. Und diese Offenbarung ist geschehen zu den Aposteln und Propheten. Damit sind natürlich gemeint die neutestamentlichen Propheten. Nicht die Propheten im Alten Testament, eben gerade die nicht. Epheser 3, Vers 9, und alle zu erleuchten, das sagt Paulus, das ist mein Auftrag, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. der alle Dinge geschaffen hat. Also da wird deutlich, diese Geheimnisse waren in Gott verborgen. Das heißt also, Gott hat sie auch den Engeln nicht mitgeteilt. Nicht nur den Menschen allgemein nicht, den Propheten im Alten Testament nicht, sondern überhaupt keinem Wesen. Es war verborgen in Gott. Und dann noch 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern, sagt Paulus, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Da geht es auch darum, dass dieses Geheimnis verborgen war. Aber hier wird sogar gesagt, nicht nur durch die Heilszeitalter hindurch, sondern sogar vor den Zeitaltern. Also schon vor Grundlegung der Welt war das Geheimnis da, aber verborgen in Gott. Und wenn wir jetzt noch aufschlagen, Römer 16, dann wird das noch eindrücklicher. Römer 16, die letzten Verse. Und zwar lese ich hier nach der sanft revidierten Elberfelder CSV Hückeswagen. Das ist diese Übersetzung, die sehr gut die alte Elberfelder ablöst, weil sie im gleichen Sinn und Geist bearbeitet worden ist. Römer 16, 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach oder gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier wird sogar gesagt, dass dieses Geheimnis ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Also Paulus sagt, diese Geheimnisse in den Paulusbriefen, die hat Gott von Ewigkeit her als Pläne in seinem Herzen gehabt, hat sie nie, auch in der Ewigkeit vor Erschaffung der Welt, nie jemandem mitgeteilt und dann eben von Erschaffung der Welt an all die Generationen hindurch im Alten Testament nie mitgeteilt. Und jetzt, diese große Wende. Ja, und so können wir also zusammenfassen, wie ich das hier auf dem Blatt aufgeführt habe. Bei Geheimnissen im Neuen Testament handelt es sich um Wahrheiten, die im Alten Testament unbekannt waren, weil Gott sie nie einem Propheten oder einem Engel mitgeteilt hatte. Durch die Abfassung des Neuen Testaments schloss Gott seine schriftliche Offenbarung endgültig und vollkommen ab. Ich war das letzte Buch der Bibel, heißt Offenbarung. Und in diesem Buch werden noch die drei letzten Geheimnisse geoffenbart. Eben das, was vor kurzem an einem Bibelstudientag in Herznach behandelt wurde. Und zwar hatten wir das Geheimnis der sieben Sterne, das Geheimnis des Tieres und das Geheimnis Babylon. Und dann ganz am Schluss von diesem Buch heißt es, wer jetzt noch etwas diesem Buch hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem letzten Buch steht. Also, es ist wirklich abgeschlossen. Jetzt sind alle Geheimnisse geoffenbart, die Gott uns Menschen mitteilen wollte. Aber wehe, wer jetzt noch was hinzufügt. Und wir wissen, ein halbes Jahrtausend später kam ein Mann im Gebiet von Medina und Mekka und er sagte, hört mal zu, ein Engel vom Himmel hat mir eine Offenbarung gegeben und die schließt jetzt die Bibel endgültig ab. Der Koran ist das Siegel auf die Bibel. Wow. Wer diesem Buch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch steht. Damit hat er das Gericht auf sich herabgezogen. Nein, es ist alles. Wir brauchen kein Siegel mehr dazu. Und auch als dann im 19. Jahrhundert ein Mann kam, der hieß Joseph. Ja, Joseph Schmid, der Joseph Smith. Und er hat gesagt, schaut mal, es ist schon gut, dass wir so eine Bibel haben. Aber ich habe da eine Brille bekommen und ich konnte da so Tafeln lesen mit einer speziellen Offenbarung, die Gott jetzt noch gibt, speziell für den Kontinent Amerika. Ja? Und so ist das Buch Mormon in die Welt gekommen. Ja? Wieder ein falscher Prophet, der das Gericht Gottes so auf sich herabgezogen hat. Brauchen wir alles nicht? Wir haben alle Geheimnisse und sie sind enthüllt. Also, ich lese weiter auf dem Skript. Durch die Abfassung des Neuen Testaments schloss Gott seine schriftliche Offenbarung endgültig und vollkommen ab. Also ohne Koran, ohne Buch Mormon, nichts. Und auch keine weiteren Propheten, ja, die heute aufstehen und sagen, Gott hat das Apostelamt wiederhergestellt. Hört auf meine charismatische Offenbarung. Brauchen wir nicht. Schicken wir alle wieder nach Hause. Darum finden wir in den Evangelien die zahlreichen Geheimnisse des Reiches der Himmel und in den Paulusbriefen die 8 Geheimnisse der Gemeinde. Zusätzlich gibt es im letzten Buch der Bibel die Enthüllung von 3 weiteren Geheimnissen. Und jetzt ganz wichtig, sie betreffen alle die Gemeinde Gottes. Es geht bei diesem Geheimnis ständig um die Gemeinde Gottes. Ein Thema, das Gott also im Alten Testament stets verschwiegen hat. Durch Bilder hat er die Gemeinde schon vorgeschattet. Durch die Stiftshütte, durch Asnat, die Frau von Josef, durch Rebekka, die Frau von Isaak und so weiter. Viele Bilder, aber es war verschwiegen. Und die Bilder werden erst klar durch das Neue Testament. Also diese Geheimnisse betreffen die Gemeinde Gottes, aber, und das ist ganz wichtig, auch die bekennende Christenheit. Also nicht nur die, die wirklich zur Gemeinde gehören, sondern auch die, die sagen, sie gehören zur Gemeinde, aber gehören nicht dazu. Das ist die bekennende Christenheit. Und weiter betrifft es auch Europa. Das sieht man zum Beispiel sehr deutlich bei dem Geheimnis des Tieres in der Offenbarung. Dieses Tier ist speziell Europa. Das war schon im Alten Testament geoffenbart. Gottes Pläne für Europa. Aber das Geheimnis des Tieres, das war im Alten Testament nicht mitgeteilt. Das finden wir erst in der Offenbarung. Und warum Europa? Weil von allem Anfang an klar war, obwohl Gott vorhatte, dass die frohe Botschaft von dem Messias, von dem Herrn Jesus, als er vor 2000 Jahren in diese Welt kam, zu allen Völkern gehen sollte. Wie Jesaja 49 sagt, du sollst mein Licht sein, bis an das Licht der Nationen sein, bis an das Ende der Erde. Aber ein Kontinent würde ganz besonders hören und diese Botschaft aufnehmen. Und das war Europa. Aber so traurig, wie wir das heute sehen, und dieser Kontinent, der diese Botschaft ganz besonders aufnahm und sich über Jahrhunderte hinweg durch die Bibel sogar verändern und formen ließ, bis hinein in die Gesetzgebung, bis hinein in die Kultur, in die Kunst, Musik und so weiter, dieser Kontinent hat besonders seit dem 20. Jahrhundert diese Botschaft massiv verworfen und wurde dadurch gerichtsreif. Aber sehen wir, Europa spielt eine Rolle im Zusammenhang mit den Geheimnissen, weil dieser Kontinent eben ganz besonders geprägt wurde durch die Gemeinde Gottes und auch durch die bekennende Christenheit. Nun lese ich nochmals auf dem Skript weiter. Heute sollten alle wahren Gläubigen in diese Geheimnisse eingeweiht sein. Leider sind sie vielen noch unbekannt. Das sollte nicht so sein, aber man muss doch betonen, Es müsste ja gar nicht so sein. Diese Dinge müssten in den Gemeinden gelehrt werden. Weltweit. Denn wir können weiter sagen, doch ohne die Kenntnisse dieser Geheimnisse kann man den ganzen Ratschluss Gottes nicht verstehen. Und Paulus sagt ja in Apostelgeschichte 20, Vers 27 an die Ältesten von Ephesus gerichtet, ich bin rein an dem Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Er spielt an auf Hesekiel 3, wo es heißt, Gott sagt, wenn ich zu den Gesetzlosen sage, du sollst sterben und du warnst ihn nicht, werde ich von dir das Blut des Gesetzlosen fordern. Und Paulus sagt also, wenn ich euch nicht den ganzen Ratschluss der Bibel verkündigt hätte, dann hätte ich Blutschuld auf mich geladen. Das zeigt also, wie wichtig es ist, dass man nicht stehen bleibt bei Lieblingsabschnitten, die man in der täglichen Andacht liest. Nein, man muss die ganze Bibel lesen. Und es ist auch wichtig, dass die Predigten in Gemeinden nicht nur so bestimmte Themen, die mit dem Alltag zusammenhängen, behandeln. Die müssen behandelt werden, aber dazu auch der ganze Ratschluss, der Zusammenhang der Bibel muss gelehrt werden. Sonst lädt man Blutschuld auf sich. Nun, der Titel sagt es ja schon, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Das hat einen besonderen Bezug zum Matthäusevangelium. Denn das Reich Gottes wird im Matthäusevangelium 32 Mal genannt, das Reich der Himmel. Also dieser Ausdruck kommt nur im Matthäusevangelium vor. Und dort im Matthäusevangelium spricht der Herr Jesus eben über diese Geheimnisse des Reiches der Himmel. Wir schlagen auf Matthäus 13. Nicht wahr? Ab Matthäus 13 beginnt der Herr Jesus ständig in Gleichnissen zu sprechen. Das war vorher nicht das Übliche. Und jetzt wird es ganz üblich. Und da lesen wir in Matthäus 13, Vers 10, und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Also da haben wir den Ausdruck, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Und der Herr Jesus erklärt hier, ich erkläre diese Geheimnisse in Gleichnissen, damit nur die Nachfolger Jesu verstehen, was gemeint ist. Und die übrigens durch die Gleichnisse, durch die Illustration der Gleichnisse, umso besser. Aber die anderen, die sollen gar nichts verstehen. Hier wird also wirklich eine Scheidung gemacht. Die einen sollen besser verstehen und die anderen gar nicht verstehen. Und es ist das Prinzip wie bei der Bank. Ja, ich war mal da auf der Bank bei der CS und dann hat mir der Mann da erklärt, bei uns gilt das biblische Prinzip, wer da hat, dem wird gegeben werden. Die anderen kriegen nichts, ja? Ja, und die schon haben, die können dann plötzlich so billig Hauszins bezahlen. Ja. Und die anderen, die nichts haben, die müssen so viel bezahlen pro Monat. Das ist das Prinzip der Bank. Aber es ist ein geistliches Prinzip. Eben die, die dem Herrn Jesus nachfolgen, die bekommen noch mehr. Und die, die eben nicht auf ihn hören und nichts von ihm haben wollen, die haben gar nichts. Denen wird auch das, was sie haben, verlieren sie auch noch. Ja, und jetzt sehen wir also, der Herr Jesus beginnt da in Matthäus 13 über die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu sprechen. Der Ausdruck das Reich der Himmel findet sich nur in Matthäus. Jetzt muss ich das erklären, was das genau bedeutet. In Parallelstellen, Markus und Lukas, wenn über das Gleiche gesprochen wird, heißt dort Reich Gottes. Warum heißt es hier Reich der Himmel? Eigentlich ganz einfach. Man muss nur ein bisschen jüdisch denken. In den 10 Geboten heißt es ja im 3. Gebot, du sollst den Namen des Herrn nicht zum Eitlen aussprechen. Und für Herr steht auf Hebräisch Yahweh. J-H-W-H geschrieben. Das ist der Eigenname Gottes in der Bibel. Und dieser Name soll also nicht irgendwie in gedankenloser, unwürdiger Weise verwendet werden. Und darum hat man im Judentum sich überlegt, wie können wir das verhindern, dass wir auch im Alltag nicht irgendwie diesen Namen Gottes eben unwürdig verwenden. Ja, am besten so. Wir sprechen ihn gar nicht mehr aus. Ja, aber wie machen wir das denn, wenn in der Synagoge doch vorgelesen wird? Dann werden wir aus Ehrfurcht, anstatt diese Buchstaben J-H-W-H auszusprechen, sagen wir einfach Adonai, Herr. Das ist der Ersatzname für, ich spreche es richtig aus, Yahweh. Also nicht mit CH, nicht Yahweh, sondern Yahweh. Mit hörbarem H, ja? Und das E am Schluss ist ein bisschen zum Ä neigend. Yahweh. Das kommt von Hava, H-H-W-H geschrieben, das heißt Sein. Und Yahweh heißt eben der Seiende. Der ist, der nicht geworden ist, sondern der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und darum kann er sagen, ich bin, der ich bin. Also, das ist der Name Gottes. Und übrigens, der wurde zwar in der Synagoge beim Lesen nicht ausgesprochen, aber am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, bis ins Jahr 70, hat der Hohepriester immer am Yom Kippur 10-mal den Namen Yahweh hörbar für das ganze Volk ausgesprochen. Und die Priester, die tagtäglich von der Treppe vor dem Tempelhaus aus den Brandopferaltar überschauend, im Zusammenhang mit dem täglichen Brandopfer das Volk segnen mussten. Nach 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und so weiter. Da mussten sie aussprechen, Yahweh. Die sagten also nicht, Yevarechacha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai pana v'lecha v'chunecha, sondern die sagten, Yevarechacha Yahweh v'yishmerecha. Die sprachen also den Namen Yahweh da hörbar aus. Das war bis im Jahr 70 so und bis heute ist es normal, also wenn man mit Juden spricht, muss man nicht diesen Namen aussprechen, sondern muss man einfach sagen Adonai oder Hashem. Das heißt einfach der Name. Und dann weiß man, aha, der Name Gottes ist gemeint. Und es gab noch mehr solche Ersatzwörter. Die Rabbiner haben auch oft gesprochen von Shamayim, Himmel. Und dann war gemeint Yahweh. Wir sehen das auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn sagt sich, ich gehe zu meinem Vater und sage, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen dich. Gegen den Himmel? Ja, gegen Yahweh. Und die sagten dann eben, diese Rabbiner, Malchut Shamayim, das Königreich des Himmels oder der Himmel. Und das bedeutete das Reich Yahwehs. Und das ist das Reich Gottes. Also, der langen Rede, kurzer Sinn. Der Ausdruck, das Reich der Himmel, ist ein typisch jüdischer Ausdruck. Und weil das Matthäusevangelium in erster Linie für Juden geschrieben wurde, so wie Markus besonders für Römer, Lukas besonders für Menschen mit griechischer Kultur, so hat also Matthäus speziell die Juden im Auge und darum hat er auch so gesprochen. Er war dem Juden ein Jude. Aber jetzt ist klar, das Reich der Himmel ist einfach das Reich Gottes, das Reich des Herrn. Mit Großbuchstaben. Und darum ist es jetzt wichtig, auf unserem Skript haben wir den Aufbau, die Grobstruktur des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium ist so einfach. Es besteht aus 2 Teilen. Teil 1, Kapitel 1 bis 12. Teil 2, 13 bis zum Schluss, Kapitel 28. In Teil 1 sehen wir, der König kommt. Ja, schon in Kapitel 1 findet man das königliche Geschlechtsregister von Josef, dem Mann der Maria. Und weil er Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus legalen Anspruch auf die Königslinie. Von König David über König Salomo und so weiter. Und das sollte zeigen, er hat den legalen Anspruch, König von Israel zu sein. Kapitel 2, da kommen die Weisen aus dem Morgenland und was sagen die? Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das finden wir nur im Matthäusevangelium. Es geht darum, Heiden und Juden realisieren jetzt, der König ist da, in Bethlehem geboren. Und so wird in Matthäus 1 bis 12 gezeigt, der König für Israel ist da. Er bietet sein Königreich an, aber Israel verwirft ihn. Sie sind nicht einmal bereit. Da müssen Heiden aus Persien kommen und sagen, wo ist der König der Juden? Was? Der König der Juden ist da? Wir wissen nicht mal davon, dass der König da ist. Aber die Heiden, die kommen, die fast nichts wissen, wissen mehr als die alles wissen sollten. Und der Jesus erklärt in Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt, was sind seine Grundsätze in seinem Königreich? Wie müssen seine Untertanen leben, damit sie würdig sind dieses Königs? Aber in diesen Kapiteln sieht man, der Herr wird abgelehnt von der Masse seines eigenen Volkes. Und das erreicht in Matthäus 12 einen Höhepunkt. Der Herr Jesus heilt dort einen Besessenen, der taub und blind ist. Also taubstumm und blind. Und das Volk reagiert völlig richtig. Wo sie dieses Zeichen sehen, sagen sie, das ist doch nicht der Sohn Davids, der Ben David. Das muss ja der Messias sein. Wie kommen sie auf die Idee, ein Wunder und schon sagen sie, das ist der Messias. Ja, die Pharisäer, die haben gesagt, ihr müsst wissen, wir können auch Dämonen austreiben. Aber wir haben ein ganz bestimmtes Schema. Wir müssen zuerst den Dämonen fragen, wie heißt du? Und erst wenn wir den Namen wissen, dann sagen wir, so und so, fahre aus. Ja, aber was ist dann, wenn einer besessen ist und der ist taubstumm? Der kann ja gar nicht sagen, wie er heißt. Ja, dann kann man ihn nicht heilen. Und ein hoffnungsloser Fall, für wer ist das? Das ist natürlich ein Fall für den Messias. Und jetzt tatsächlich, der Herr Jesus heilt diesen taubstumm und dann erst noch blind. Und das Volk merkt, ja, aber das müsste ja in dem Fall der Messias sein. Und was sagen die Pharisäer? Die widersprechen ihrer eigenen Logik und sagen, nein, das macht er in der Kraft des Teufels. Das macht er durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen, also durch den Teufel. Also die wissen, das ist der Messias, das muss er sein. Und trotzdem, sie lehnen ihn bewusst ab. Und darum sagt der Herr Jesus, jede Sünde wird vergeben. Aber die Lästerung des Geistes, das ist die definitive, bewusste Ablehnung des Herrn als Retter, das kann dann nicht mehr vergeben werden. Und mit dem kommt die Wende. Ab Kapitel 13 beginnt der Herr Jesus in Gleichnissen zu sprechen. Also jetzt kommt über ein Volk, das ihn ablehnt, kommt die Verblendung. Und nur noch diese aus dem Volk, die umkehren, der Überrest, der soll verstehen. Und jetzt beginnt der Herr über die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu sprechen. Was das Reich Gottes ist, das wusste man aus dem Alten Testament sehr gut. Aber man wusste nichts über die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Nun haben wir gesehen, der erste Teil von Matthäus und jetzt der zweite Teil, ich habe das so umschrieben in der Grobstruktur, der verworfene König und sein Königreich in neuer Form. Das sind die Geheimnisse des Reiches. Und da wird klar gemacht, jetzt geht das Wort Gottes zu den Heidenvölkern. Weil die Masse in Israel das Wort nicht will. Von dem Messias. Jetzt geht es zu den Heiden. Und der Herr Jesus beginnt in diesen Kapiteln über die Gemeinde zu sprechen. Das erste Mal in Matthäus 16, wo er sagt, dass er diese Gemeinde auf den Felsen bauen wird. Und in Matthäus 18, wo er erklärt, dass die Gemeinde die Autorität hat, Gemeindezucht auszuüben, zu binden und zu lösen. Und der Jesus spricht in diesem zweiten Teil auch über die Zukunft des Königs. Und dann finden wir sein vollendetes Erlösungswerk am Kreuz. Und das alles ist die Grundlage für das zukünftige Königreich in Herrlichkeit. Der Herr Jesus macht in Matthäus 24 klar, ich werde wiederkommen. Der Sohn des Menschen wird auf den Wolken des Himmels kommen mit, lesen wir das gerade, Matthäus 24, 29, alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, das heißt die Meteore werden auf die Erde stürzen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit. Hier spricht der Herr Jesus über das, was im Judentum so gut bekannt war. Daniel 7, Vers 13. Und das war ein Text, der gerade in der Zeit des Herrn Jesus unter den Pharisäern, unter den Rabbinern allgemein sehr beliebt war. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Also da wusste man, der Messias wird einmal auf den Wolken des Himmels kommen und dann wird er über die ganze Welt, über alle Völker, Völkerschaften und Sprachen regieren. Das war das Reich der Himmel. Das Reich Jahwes, das Reich des Herrn, das Reich Gottes. Das war bekannt. Und der Herr Jesus macht also klar, in dem zweiten Teil von Matthäus, diese Prophetie wird erst in der Zukunft in Erfüllung gehen. Zuerst musste der Sohn des Menschen verworfen und gekreuzigt werden und dann auferstehen am dritten Tag. Und viel später würde er auf den Wolken des Himmels kommen mit großer Macht und Herrlichkeit und dieses angekündigte Königreich aufrichten. Aber das ist erst für die Endzeit geplant. Und in der Zwischenzeit müssten die Jünger die frohe Botschaft allen Nationen verkündigen. Nicht wahr? So endet das Matthäus-Evangelium. Ich lese den Missionsauftrag in Kapitel 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist der König. Nicht nur über Israel. Auch nicht über, nur über die ganze Erde, sondern über das ganze Universum. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Da wird also klar, da wird ein Zeitalter sein, bis es vollendet ist, und erst dann wird der Herr Jesus kommen, um das neue Zeitalter, das tausendjährige Friedensreich, die Herrschaft des Reiches Gottes über alle Völker einzuführen. In der Zwischenzeit muss aber die frohe Botschaft allen Nationen verkündigt werden. Und nun, unter dem Titel auf dem Blatt, die biblische Lehre vom Reich Gottes, müssen wir also als erstes festhalten. Das Reich Gottes wurde im Alten Testament klar angekündigt. Wir haben gelesen, Daniel 7, 13 bis 14. Eine weitere Stelle, Jesaja 2, 2 bis 4. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Das ist nicht am Ende der Welt. Am Ende der Tage, das ist gemeint am Schluss all dieser Tage des jetzigen Zeitalters. Wenn der Messias dann kommen wird, um ein neues Zeitalter einzuführen, das Reich Gottes. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen. Auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Also dieser Berg des Hauses, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Übrigens auf Hebräisch sagt man nicht Tempelberg, sondern man sagt Har Habayit, der Berg des Hauses. Aber mit Haus ist gerade klar, das ist der Tempel. Har Habayit, das kommt von hier. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen. Also jeder Jude, der liest, weiß auch, das ist der Tempelberg. Ja? Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion, das ist der Name des Tempelberges, wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation wieder Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das heißt, es wird keine Rekrutenschule mehr geben. Dort lernt man den Krieg, ja? Man wird den Krieg nicht mehr lernen. Es wird ein Friedensreich sein, weltweit. Und auch alle Probleme zwischen den Nationen, die werden dann geklärt werden. Ja? Er wird Recht sprechen zwischen den Nationen. Und weiter, Jesaja 11, Vers 1. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht Recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen des Landes Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und der Wolf wird bei dem Lamm weilen und der Leopard bei dem Böcklein lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Natter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und sich mal vorstellen, der Meeresgrund, weltweit, in allen Ozeanen. Und alles zugedeckt mit Wasser. So wird die Welt zugedeckt sein mit der Erkenntnis des wahren Gottes. Und übrigens, gerade hier wird es gesagt, auf dem Tempelberg. Ja, da wo heute die Moscheen sind, die einen anderen Gott, fünfmal am Tag verkündigen. Ja, unglaublich. Aber da wird gesagt, der Name des Herrn. Und dann noch Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag oder in jener Epoche, der Wurzelspross Isais, welcher dasteht als Panier der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und so könnten wir weiterfahren mit noch viel weiteren Texten, dass dieses Reich des Messias, das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist so deutlich und klar angekündigt worden. Aber jetzt im Zusammenhang mit den Geheimnissen des Reiches der Himmel werden wir sehen, wir müssen drei Phasen des Reiches unterscheiden. Die erste Phase, Jesus Christus, der König, tritt auf. Er wird geboren in Bethlehem, Matthäus 2. Und dann wuchs er auf in Nazareth. Und dann mit 30 Jahren beginnt er zu predigen. Und was predigt er? Matthäus 4, Vers 17. Das bringt die Predigt in einem Satz auf den Punkt. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Das heißt, bereut eure Schuld und kehrt um. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nahe gekommen. Der König ist da. Und das nächste wäre jetzt, dass dieses Reich dann über die ganze Erde Frieden bringt. Aber das war noch nicht da, darum sagt der Herr Jesus, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aber der König ist da, das ist die erste Phase. Und jetzt verstehen wir auch Lukas 17, Vers 11. Das wird jetzt so richtig klar. Lukas 17, nicht 11, 21. Ich lese schon von Vers 20 an, des Zusammenhangs wegen. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Sehen wir jetzt. Jetzt lesen wir in Lukas, da steht Reich Gottes, nicht Reich der Himmel. Aber es ist das Gleiche im Grunde genommen. Aber was ich vielleicht noch erklären muss, jedes Mal, wenn in meiner Übersetzung steht Reich, dann steht auf Griechisch Basileia. Und das ist verwandt mit Basileus. Basileus heißt König und Basileia heißt Reich, aber eigentlich Königreich, nicht wahr? So wie auf Englisch Kingdom. Ja, da ist das Wort König drin. Kingdom heißt Reich, aber da ist das Wort König noch drin. Wie auf Griechisch Basileia, da steckt das Wort Basileus mit drin. Darum ist es vielleicht hilfreich, wenn man eine Bibel hat, wo steht Reich, wenn man dann liest, wann kommt das Königreich Gottes? Da ist klar, es geht hier um die Herrschaft des Messias Königs. Und jetzt der Herr Jesus antwortet, das Reich Gottes oder das Königreich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Ja, also das war damals nicht irgendwie so, schau mal, da ist die Verwaltung des Königreiches. Nein, der König war da. Und der König predigte. Das Reich Gottes war mitten unter ihnen in seiner Person. Ja, aber das Friedensreich war in dem Sinne nicht über die ganze Erde etabliert. Die Indianer damals in Amerika, die wussten gar nicht, dass der Retter da ist. Wir haben gesehen, die Perser, die wussten was. Übrigens, warum sage ich da und Perser, wenn doch in der Bibel steht, das waren Magier aus dem Morgenland. Das Wort Magier, auf Griechisch Magoi in Matthäus 2, ist ein persisches Wort. Und darum ist klar, das waren persische Astronomen, die damals nach Jerusalem kamen. Ja, also das Reich Gottes ist mitten unter ihnen. Und der Messias kündigt dieses Reich, offeriert dieses Reich Israel. Und darum sagt er, tut Buße. Ihr müsst umkehren, eure Schuld in Ordnung bringen vor Gott und eben den König aufnehmen. Aber der König wurde von der Masse abgelehnt. Nur ein Überrest aus Israel hat ihn als König damals erkannt, als König Messias. Und darum kam eben der Moment, wo der Jesus die Wende einleitet. Jetzt kommt eine zweite Phase. Da wird das Reich Gottes eine völlig neue Form annehmen. Und zwar diese Form war im Alten Testament nicht prophezeit. Jetzt werden wir sehen, ab Matthäus 13 wird klar gemacht, der Messias ist verworfen. Der Messias wird getötet werden, aber wird auferstehen am dritten Tag. Und dann geht er wieder in den Himmel zurück. Er wird dort seinen Platz einnehmen zur Rechten Gottes, auf dem Königsthron im Himmel, aber nicht auf der Erde. Und trotzdem wird er hier auf der Erde ein Königreich haben. Aber wer gehört zu diesem Reich? Ja, die Jünger des Herrn Jesus. Das sind die, die sich zu ihm bekennen. Das war am Anfang zum Beispiel Petrus, Andreas, Simon, der Eiferer und so weiter. Und auch Judas. Ah, das ist aber interessant. Judas, das war garantiert kein richtiger Gläubiger. Das war ein Bekenner. Und der Herr Jesus sagt ja von ihm in Johannes 17, ich habe keinen verloren, als nur den Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Er nennt ihn Sohn des Verderbens, den Judas. Das ist ein Name, der sonst in der Bibel nur noch gebraucht wird für den Antichristen. In 2. Thessalonicher 2. Aber das war ein Jünger Jesu. Und jetzt wird darin im Kern schon klar, dieses Reich auf der Erde besteht also aus den Nachfolgern von Jesus Christus, die sich zu ihm bekennen. Und die neue Situation ist, der König ist abwesend im Himmel und seine Diener, die sind hier auf der Erde. Und nun wird in den Gleichnissen des Reiches der Himmel erklärt, was da alles auf der Erde in diesem Reich geschehen wird. Und was sich da alles entwickeln wird. Und das waren alles völlig neue Dinge, die konnte man aus dem Alten Testament nicht wissen. Aber diese Phase 2 ist beschränkt. Phase 3 wird kommen. Jesus Christus kommt wieder. Das heißt, er wird als der König aller Könige auf den Wolken des Himmels erscheinen. Offenbarung 19, Vers 11 zeigt, wie er kommt, um das Gericht über diese Welt auszuüben. Und dann Offenbarung 20, dann wird er sein Reich hier aufrichten von 1000 Jahren.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Die Geheimnisse des Reiches der Himmel«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.